Ein Spaziergänger sieht an einem Bach, wie ein Angler seine Angel auswirft. Interessiert bleibt er stehen und schaut ihm minutenlang zu. Kopfschüttelnd meint er schließlich: Also, nichts ist langweiliger als zu angeln. Und darauf antwortet der Angler: Doch, dabei zuzusehen. Manchmal ist das Leben todlangweilig. Aber Langeweile ist schon eine seltsame Sache. Und sie kommt auch manchmal in seltsamen Situationen. Und manchmal können wir auch gar nichts dafür, dass uns langweilig wird. Und manchmal geht es uns sogar beim Bibellesen so, dass wir uns langweilen. Ganz ehrlich, ist manchmal so. Ich kann mich an eine Gebetsstunde erinnern, die ich mal hatte, keine Angst, war nicht hier. Da wurden Gebetsanliegen gesammelt, bevor gebetet wurde. Und ziemlich schnell wurde dort gesagt, so als Gebetsanliegen, für den Gerrit, für die Predigt am Sonntag, dass die Gemeinde nicht einschläft. Also das klingt jetzt schlimmer, als es gemeint war, ganz ehrlich. Es ging darum, dass unser Glaube nicht einschlafen soll. So war es gemeint. Und das ist ein gutes und ein sehr wichtiges Gebetsanliegen. Bitte betet dafür, dass wir alle geistlich aufwachen und nicht wieder einschlafen. Und wenn es nötig ist, betet auch dafür, dass bei der Predigt keiner einschläft, hätte ich auch nichts gegen. Aber trotzdem weiß ich natürlich auch, dass nicht jede Predigt immer spannend ist, sondern manchmal auch ein bisschen langweilig. Und da kann es eben schnell mal passieren, dass jemand im falschen Moment einnickt. Ich muss da an diesen jungen Mann aus Apostelgeschichte 20 denken. Müsst ihr wahrscheinlich auch ganz schnell, ne? Da heißt es in Vers 9, es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster und sank in einen tiefen Schlaf, weil Paulus so lange redete. Und vom Schlaf überwältigt, fiel er hinunter vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Sowas ist tragisch. Mit Gottes Hilfe konnte Paulus ihn wieder zum Leben erwecken. Trotzdem ist es traurig. Es ist traurig, dass es offensichtlich Menschen gab, die sogar bei der Predigt von Paulus eingeschlafen sind. Wie viel schneller passiert uns das dann bei anderen Predigern? Und ich an eurer Stelle würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass ich euch hinterher wieder zum Leben erwecken könnte. Ich will es nicht versprechen. Aber es geht mir jetzt gar nicht darum, dass Predigten manchmal langweilig sein können. Wir scheitern ja ganz schnell auch schon mal beim Bibellesen. Wir wissen aus 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das wissen wir. Die Bibel ist Gottes Wort und sie ist wichtig, aber trotzdem scheitern wir immer wieder beim Lesen. Wie oft sagen andere Leute, dass sie nicht in der Bibel lesen, weil sie langweilig ist? Und wie oft ist es uns selbst schon passiert, dass wir beim Bibellesen fast eingeschlafen sind, weil da mal wieder so ein langweiliger Text vor uns lag? Manchmal ist es einfach todlangweilig. Es wird die Geschichte von einem schottischen Prediger erzählt, der den Anfang des Matthäusevangeliums vorlas. Und er beginnt also mit diesen Worten: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peres. Und dann fiel dem Prediger plötzlich auf, wie lange diese Liste war. Und er war sich nicht mehr so sicher, ob er sie wirklich bis zum Ende lesen soll. Also sagte er, und das ging so weiter, und einer zeugte den anderen die ganze Seite lang und noch die Hälfte von der nächsten Seite. Geschlechtsregister können schon mal etwas langatmig sein. Und genau so einen Text werden wir uns heute zusammen ansehen. Ich sage jetzt mal dazu, es gibt Leute, die nehmen sich so ein Geschlechtsregister vor und versuchen dann über die Bedeutung der einzelnen Namen irgendwie einen Sinn in diesen Text hineinzulesen. Und das sage ich ganz bewusst so, sie versuchen ihn da hineinzulesen. Denn ich glaube, da ist oft mehr der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber man kann einen Geschlechtsregistertext auch einfach nehmen und mal gucken, was da steht. Aber bevor wir zu dem monotonen Teil des Geschlechtsregisters kommen, möchte ich gerne aus 1. Mose 5 die Verse 1 und 2 lesen. Also 1. Mose 5, die Verse 1 und 2. Da hat Mose geschrieben, dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Also bevor wir zu dem Stammbaum kommen, werden wir hier nochmal an den Ursprung der Menschheit erinnert. Wir werden erinnert an 1. Mose 1, Vers 26 und 27, wo steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat die Menschen in seinem Bild geschaffen. Gott hat die Menschheit so geschaffen, wie er sie haben wollte. Seine Schöpfung war klasse. Und in Vers 31 können wir folgerichtig lesen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Aber was? Das, was dann passiert ist, wissen wir leider alle. Adam und Eva haben gesündigt. Sie wurden aus dem Paradies rausgeschmissen. Ihre Beziehung zu Gott wurde zerstört. Es entstand eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und vorbei war es mit dem schönen Ebenbild Gottes. Lesen wir mal weiter. In Versen 3 bis 5 wird uns dann berichtet, und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Seth. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und starb. Hier wird sehr schön deutlich, was in Zukunft das Problem der Menschheit werden sollte. Erinnert euch daran, dass Adam im Bild Gottes geschaffen wurde. Aber als Adam einen Sohn bekam, entsprach der Sohn dem Bild Adams. Das wäre ja eigentlich nicht so schlimm gewesen, weil Adam ja im Bild Gottes geschaffen worden war. Aber Adam war der perfekte Mensch gewesen. Doch als er und seine Frau Eva gesündigt hatten, haben sie gewissermaßen das perfekte Ebenbild Gottes zerstört. Jetzt, wo sie Kinder hatten, würden die Kinder fehlerhaft sein, so wie sie. Nicht sündlos wie Gott. Sie hatten dieselben Stärken und Schwächen, wie Adam und Eva sie hatten. Adams Nachfahren trugen immer noch Gottes Bild in sich, aber es wurde durch die Sünde entstellt, die Adam in das Leben der Menschheit hineingebracht hatte. Sehr deutlich wird das natürlich bei Adams erstgeborenem Sohn. Ne? Erinnert euch dran, wer es war? Kain. Ne? Kain war es. Und erinnert ihr euch dran, wofür Kain bekannt geworden ist? Klar. Er hat seinen Bruder ermordet. Kain war das erste Kind von Adam und Eva und er hat mehr als deutlich gezeigt, wie schlimm Menschen sein können, die im Bilde Adams entsprechen. Und so hat es nicht lange gedauert, bis die Menschheit den ersten Mord zu beklagen hatte. Jetzt scheint es so, als wäre Seth ein besserer Mensch gewesen, als Kain es war. Also ganz im Ernst, viel schlechter ging es ja auch nicht. Aber auch Seth entsprach lediglich dem Bild Adams. Er übernahm Adams Fehler und er fügte eigene Fehler hinzu und gab sie an seine Kinder weiter. Und so wurde das im Lauf der Menschheitsgeschichte immer schlimmer und schlimmer. Und deshalb wird uns schon in 1. Mose 6, Vers 5 berichtet, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden Und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. So steht's da. Traurig, ne? Und ich fürchte ganz ehrlich, das hat sich in den letzten paar tausend Jahren nicht großartig geändert. Paulus berichtet uns in Römer 3, Vers 23 über die Menschheit. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ein vernichtendes Urteil. Und wenn wir uns die Menschheit heutzutage ansehen, dann müssen wir wohl zustimmen. Da hat er recht mit. Aber zurück zu Adam und seinen Nachfahren. In Vers 5 sehen wir den ersten Bericht über einen Menschen, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Bis zu diesem Punkt wissen wir nur von Abels Tod und der war ermordet worden. Es gab zu dieser Zeit also noch keine großen Friedhöfe oder dergleichen. Der Tod war so gesehen noch nichts Natürliches. Er war noch etwas völlig Außergewöhnliches. Adam lebte ganze 930 Jahre und starb schließlich an Altersschwäche. 930 Jahre ist natürlich eine ganze Menge, ne? Manche Leute sagen, dass die Menschen damals so alt geworden sind, weil die Lebensbedingungen auf der Erde vor der Sintflut einfach ganz anders waren, als sie heute sind. Klingt für mich einleuchtend. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Ich war ja nicht dabei. Aber noch logischer ist für mich, dass die Leute damals einfach so lange gelebt haben, weil Gott das so wollte. Fertig. Warum auch immer. Auf jeden Fall dürfte den Leuten damals bei Adams Tod klar geworden sein, dass Gott das mit dem Tod wirklich ernst meint. Damals wurde den Leuten klar, was Paulus viele Jahrtausende später in Römer 6, Vers 23 aufgeschrieben hat, nämlich der Sünde Sold ist der Tod. Oder anders, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge von Adams Sünde war der Tod. Und Adam musste dafür zahlen. Deshalb starb er. Aber Adam hatte mehrere Kinder, bevor er starb. Genau genommen könnten es sogar hunderte Kinder gewesen sein. Ich meine, der hatte 930 Jahre Zeit, ne? Jedenfalls werden einige seiner Nachfahren namentlich genannt. Und wir folgen dabei mal diesem Stammbaum seines, ich sag mal, guten Sohnes Seth und nicht dem schlechten Kain. Und dazu lese ich die Verse 6 bis 20. Und da steht, Seth war 105 Jahre alt und zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 912 Jahre und starb. Enosch war 90 Jahre alt und zeugte Kenan und lebte danach 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 905 Jahre und starb. Kenan war 70 Jahre alt und zeugte Mahalalel und lebte danach 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 910 Jahre und starb. Mahalalel war 65 Jahre alt und zeugte Jered und lebte danach 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 895 Jahre und starb. Irgendwie langweilig, oder? Todlangweilig sogar. Dieses Muster hat man schnell im Kopf. Irgendjemand hat jemanden gezeugt, hat noch ein paar Jahre gelebt und ist dann gestorben. Todlangweilig eben. Denn der Tod ist irgendwie langweilig. Er trifft schließlich eh jeden. Was ist das Besondere an diesem Stammbaum? Nichts. Gar nichts. Und genau das ist das Besondere. Das Besondere an dem Stammbaum ist das, was für uns heute nichts Besonderes mehr ist. Die Menschen sind nämlich alle gestorben. Passt heute, ne? Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Es scheint, dass der wichtigste Punkt hier ist, dass all diese Menschen gestorben sind. Die Erde war noch relativ jung. Es war noch nicht so lange her, dass Gott seine Schöpfung angesehen und sie für gut befunden hatte. Aber jetzt litt die ganze Menschheit unter den Folgen der Sünde. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesen Lohn empfängt seit Adam jeder Mensch. Und deshalb ist das für uns nichts Besonderes mehr. Total normal. In Römer 5, Vers 12 schreibt Paulus, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde. So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Genau das ist die Lektion, die wir in 1. Mose 5 lernen können. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder erzählt uns dieses Kapitel von einem Vater, der einen Sohn bekommt und irgendwann stirbt. Ihr seht das in den Versen 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 und 31. Dieser Mann starb, jener Mann starb und der Mann da drüben starb auch. 8-mal läutet Gott in diesem Kapitel die Todesglocken. Die Nachfahren Adams waren alle sterblich und so bestätigt uns der Text immer wieder, dass sie starben. Ihr Leben endete letztlich todlangweilig mit dem Tod. Und genauso werden auch wir sterben. Klar, wir haben die Hoffnung, dass Jesus früher wiederkommt, aber tendenziell werden auch wir so sterben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir Menschen versuchen, das zu verhindern. Wir versuchen, unendlich zu leben. Deshalb rennen wir dauernd zum Arzt. Aber letztlich sterben wir doch, früher oder später. Lesen wir mal weiter. Vers 18. Jared war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 962 Jahre und starb. Das kennen wir ja schon, ne? Und dann, Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Alle anderen Männer in diesem Kapitel lebten so ungefähr 800 bis 900 Jahre oder so, bevor sie starben. Aber Henoch wandelte mit Gott und wurde nach 365 Jahren einfach weggenommen. Ein kleines Mädchen hatte eines Tages diese Geschichte in der Sonntagsschule gehört. Und zu Hause erklärte die kleine Dame ihrer Mutter, Henoch machte immer wieder lange Spaziergänge mit Gott. Eines Tages ging er so weit, dass Gott zu ihm sagte, es ist zu weit, um zurückzugehen. Warum kommst du nicht einfach mit mir nach Hause? Klingt überzeugend, oder? Und zumindest endete sein Leben nicht todlangweilig. Ich wünsche mir, dass ihr an dieser Stelle versteht, dass hier nicht steht, dass Henoch ein perfektes Leben geführt hat. Er ist nicht zu Gott nach Hause gegangen, weil er ein moralisch einwandfreies Leben hatte. Ich bin mir sicher, dass sein Leben im Vergleich zu den anderen Leuten damals ziemlich gut aussah, aber er war ein Mensch, ne? Ich bin mir aber auch sicher, dass man nicht lange Zeit mit Gott gehen kann, ohne dass sich das Leben verändert. Wenn Menschen mit Gott gehen, verändert sich ihr Leben. Henoch beeindruckte Gott nicht damit, dass er ein moralisches Leben führte. Er durfte nicht zu Gott nach Hause, weil er alle Regeln eingehalten hat. Er hat sich am Tod vorbeigemogelt, weil er mit Gott gewandelt ist. In Hebräer 11, Vers 5 und 6 lesen wir dazu, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Zu oft denken wir Menschen, dass wir Gott beeindrucken können, wenn wir alle seine Gebote einhalten. Wir denken, dass unsere guten Werke gegen unsere bösen Werke aufgewogen werden. Und wenn wir genug Gutes tun, dann wird das Schlechte schon nicht mehr so ins Gewicht fallen. Und dann denken wir, dass Gott uns deshalb eines Tages voller Freude bei sich zu Hause im Himmel aufnehmen wird, weil wir uns ja schließlich unseren Platz dort verdient haben. Aber die Bibel zeigt uns, dass es nicht auf diese Weise funktioniert. In Epheser 2, Vers 8 und 9, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Du kannst es dir nicht verdienen, denn du verdienst es nicht. Du hast es nicht verdient. Du wirst niemals gut genug sein. Du kannst nicht gut genug sein, um gut genug zu sein, in den Himmel zu kommen. Um in den Himmel zu kommen, musst du mit Gott gehen. Wenn du nicht mit ihm gehst, dann wirst du nicht zu ihm nach Hause kommen. Denn um zu ihm nach Hause zu kommen, müssen wir eine Beziehung mit ihm haben. Und Gott sagt uns, dass wir eine Beziehung mit ihm haben können, wenn wir Christen werden. Wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Wenn wir unsere Sünden bei ihm abgeben. Wenn wir uns von unserem selbstzentrierten Leben abwenden. Wenn wir ihn zum Herrn und Meister unseres Lebens machen. Wenn wir unser altes Leben mit ihm begraben und uns von ihm neues Leben schenken lassen. Dann können wir mit ihm nach Hause gehen. Dann werden wir zu Kinder Gottes. Nicht, weil wir gerecht sind, sondern weil er es ist. Henoch hatte eine intakte Beziehung mit Gott. Er ist mit ihm spazieren gegangen. Er hat mit ihm gelebt. Und damit ist Henoch ein Beispiel für alle Menschen, die demselben Weg des Glaubens folgen. Der Tod hatte keine Macht mehr über Henoch, weil er durch seinen Glauben Gott gefallen hat. Und seitdem hat sich an dem System nichts geändert. Es ist für uns Menschen immer noch nur möglich, Gott zu gefallen, wenn wir ihm glauben. Und diejenigen, die mit ihm leben, werden letztlich dem endgültigen Tod entkommen. Aber ich lese mal noch den Rest des Kapitels. Methuselah war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre und starb. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 777 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Es geht also weiter mit den Leuten, die sterben. Und trotzdem beinhaltet das Ende des Namensregisters nochmal eine wichtige Botschaft. Und diese Botschaft ist, Gott möchte uns Trost spenden. Bei all dem vielen Sterben möchte Gott uns trösten. Und deshalb hat Gott damals Noah geschickt. Noahs Name wird von dem hebräischen Wort für trösten abgeleitet. Jetzt könntet ihr denken, ich mache genau das Gleiche, was ich eben gesagt habe, was Quatsch ist. Aber nein, das stimmt nicht. In Vers 29 steht, er nannte ihn Trost und sprach, der wird uns trösten. Also hier wird direkt diese Verbindung gezogen. Hier wird deutlich, es ist wichtig, dass er Trost heißt, dass sein Wort von Trösten abgeleitet wird. Mitten in dieses unaufhaltsame Sterben schickte Gott Trost. Als ich das Wort Trösten gelesen habe, habe ich ganz schnell an zwei Stellen aus dem Neuen Testament gedacht. Und da heißt es erstens in Lukas 2, Vers 25, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Da war also ein alter Mann, der auf einen Tröster gewartet hat. Und als er schließlich den noch sehr jungen Jesus gesehen hat, da hat dieser alte Mann gesagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Denn du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Ihm war klar, das Kind, das er gerade auf dem Arm hatte, ist der Tröster Israels. Und damit hatte er recht. Jesus ist es, der uns Trost spenden kann. Aber mehr als das. Er will nicht nur trösten, sondern er ist es, der das Problem unserer Trennung von Gott ganz wegnehmen kann. Und deshalb steht in Römer 6, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, hat uns Menschen eine neue Beziehung zu Gott ermöglicht. Wir können mit ihm gehen. Jesu Tod am Kreuz ist der größte Trost für uns Christen, wenn wir einen geliebten Menschen zu Grabe tragen. Zumindest dann, wenn wir wissen dürfen, dass dieser Mensch mit Gott gelebt hat. Denn dann wird aus Totensonntag der Ewigkeitssonntag. Dann dürfen wir wissen, dass er wie Henoch bei Gott zu Hause ist. Aber die Geschichte von Noah zeigt uns noch etwas mehr. Um diesen Trost Gottes zu bekommen, müssen wir eine Entscheidung treffen. Durch Noah wollte Gott die Menschen seiner Zeit trösten. Aber um das zu bekommen, was Gott ihnen angeboten hat, mussten sie eine Entscheidung treffen. Sie mussten sich dafür entscheiden, ihr bisheriges Leben voll und ganz hinter sich zu lassen. Nicht nur so ein bisschen, sondern komplett. Wir wissen ja schließlich, wie es mit Noah weitergegangen ist. Er bekam den Auftrag, ein großes Schiff zu bauen, in das er, seine Familie und genügend Tiere hineinpassten. Auf diese Weise wurden sie vor der Sintflut bewahrt. Wie gesagt, man musste sein ganzes Leben hinter sich lassen und da reingehen. Seid ihr bereit, euer ganzes Leben hinter euch zu lassen? Das Ganze? Aber das ist nicht alles. In 2. Petrus 2, Vers 5 wird Noah der Prediger der Gerechtigkeit genannt. Und daraus können wir schließen, dass er nicht nur an seinem Schiff gearbeitet, sondern nebenbei auch gepredigt hat. Die ganze Zeit über hat er also den Menschen erzählt, dass sie sich dafür entscheiden müssen, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und in das Schiff einzusteigen. Sie sollten sich für die Rettung entscheiden und in Zukunft mit Gott leben. Und das führt mich zu der zweiten neutestamentlichen Stelle, an die ich bei dem Wort Trost denken muss. Wir wissen bereits, Jesus ist der Tröster, der uns die Rettung ermöglicht. Aber er selbst erklärt uns auch, wie wir mit Gott leben können. Johannes 14, Vers 16 und 17 hat Jesus gesagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Bevor Jesus nach Hause zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist, hat er angekündigt, uns Menschen einen anderen Tröster zu schicken, nämlich den Heiligen Geist. Und der ist es, der es uns heute ermöglicht, mit Gott zu wandeln, wie Henoch es getan hat. Wir müssen uns nur dafür entscheiden, uns von Jesus retten zu lassen und mit dem Heiligen Geist zu leben. Noahs Botschaft war, triff eine Entscheidung. Entscheide dich dazu, Gottes Angebot anzunehmen, um dem Gericht zu entkommen. Aber die Leute hörten nicht auf ihn und starben. Wie langweilig. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Einige von euch hoffen vielleicht, dass ihr aufgrund ihres guten Lebens zu Gott nach Hause kommen. Aber das wird euch nicht helfen. Nur Glaube, der Gott gefällt, wie es bei Henoch war, macht den Weg zu Gott frei. Nur wenn du dich von dem Tröster Jesus Christus retten lässt, bist du auf dem Weg zu Gott nach Hause. Wir werden wohl alle eines Tages sterben. Aber wer mit Gott lebt, wird nach dem Tod ewig leben. Und dann steht am Ende des Lebens kein langweiliger Tod, sondern ein spannendes Leben bei Gott im Himmel. Ein ehrgeiziger Student unterhielt sich mit seinem Onkel. Sein Onkel fragte ihn, Joe, sag mir, was du für die Zeit planst, wenn du dein Studium abgeschlossen hast. Und Joe sagte, weißt du, ich denke, ich werde meine Karriere im Beruf starten. Das hört sich gut an, sagte der Onkel. Und dann? Joe antwortete, ich denke, dann werde ich heiraten und eine Familie haben. Das ist klasse, sagte der Onkel. Und dann? Ich denke, ich werde hart in meinem Job arbeiten und mir etwas Vermögen ansammeln. Nicht schlecht, meinte der Onkel. Und dann? Joe antwortete, dann werde ich ein Stück Land kaufen und mir ein Haus bauen und mich zur Ruhe setzen. Das klingt verlockend, sagte der Onkel. Und dann? Nun, meinte Joe, ich denke, dass ich eines Tages sterben werde. Das ist wahr, sagte der Onkel. Und dann? Und genau das ist meine Frage an euch. Ihr werdet sterben. Und dann? Amen. Ich würde gerne beten. Und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns ewiges Leben ermöglichst. Ich danke dir dafür, dass du alles getan hast, damit wir gerettet werden können. Ich danke dir dafür, dass du uns den Tröster gesandt hast, damit wir eines Tages bei dir sein können, damit wir mit dir leben können, damit wir keine Angst vor dem Tod haben müssen, sondern damit wir wissen dürfen, dass wir eines Tages eben wirklich ewig bei dir zu Hause sein werden. Ich danke dir dafür, dass wir das wissen. Ich danke dir dafür, dass du das für uns getan hast. Ich bitte dich darum, dass wir alle, die wir hier sind, das auch annehmen. Und ich bitte dich darum, dass wir davon weitersagen. Denn ich wünsche mir so sehr, dass so viele Menschen wie irgendwie möglich die Beziehung zu dir beginnen und von dir in deine Familie aufgenommen werden. Amen.